Hey, was geht? Herzlich willkommen zum Weinstein-Podcast, einer neuen Folge, Folge 37. Wir bleiben auf unserer Österreich-Reise, die wir letzte Woche begonnen haben mit der Wachau und schauen dieses Mal nach Kremstal und Kamptal, die zwei Täler, die sich anschließen an die Wachau, gar nicht so weit davon entfernt sind und auch an der Stilistik ein bisschen versuchen anzuknüpfen. Dazu verkosten wir auch noch einen schönen Weißwein, einen grünen Veltliner aus dem Kremstal. Insofern hoffe ich, ihr habt viel Spaß beim Zuhören. Bis gleich. Jo, also wie letzte Woche schon mal erwähnt, ist ja das Weinbaugebiet in Österreich im Westen gelegen, weil die Alpen quasi nicht so gut dafür geeignet sind. Es muss ein bisschen flacher werden. Also geht es Richtung Wien, in den Westen des Landes. Und dort haben wir ganz östlich der Weinbauregionen, also Niederösterreich, ganz im Osten Niederösterreichs haben wir die Wachau. Und westlich daran anschließt direkt das Kremstal mit dem Teil Stein. Das ist ein Ortsteil von Krems. Und diese beiden Städte / Orte sind quasi die größten Weinbaugebiete im Kremstal, Krems und Stein. Und Stein schließt, wie gesagt, direkt an die Wachau an. So können wir das also schon mal geografisch einordnen. Der Rest des Gebiets zieht sich dann an der Donau entlang. Nördlich und südlich der Donau werden dann Reben gepflanzt. Weiter nördlich dann irgendwann geht es Richtung Kamptal. Aber wir bleiben erstmal noch im Kremstal und bewegen uns dann später weiter gegen Norden. Grundsätzlich ist das Kremstal ein Nachzügler sozusagen, was die trockenen Spitzenweine angeht. Früher wurden hier auch eher reichhaltigere, ein bisschen üppigere Weißweine gemacht. Die Stilistik trockener Spitzenweine, so wie es die Wachau schon früh gemacht hat, kam dann ein bisschen später. Ist also ja im Vergleich zur Wachau ein kleiner Nachzügler. Dafür finden wir dort aber auch wesentlich günstigere Preise oft. Wesentlich ist vielleicht übertrieben, aber insgesamt eher günstigere Preise zur ähnlichen guten Qualität. Einordnen können wir die Region eigentlich so als so ein Zwischending, als so ein Übergangsgebiet zwischen der Wachau und dem Kamptal. Die Wachau hat ja ein relativ klares Profil, was ihre Weine angeht, auch wenn sie sehr facettenreich ist, was die Böden angeht. So ist ihr Weinprofil doch relativ präzise. Wir haben hier wirklich einen deutlichen Fokus auf sortenreine Weine, die eine klare, trockene, präzise Stilistik verfolgen, während wir im Kamptal dann facettenreicher unterwegs sind. Das splittet sich das Ganze auf und wird ein wenig bunter sozusagen und das Kremstal liegt da so dazwischen. Auch im Kremstal finden wir ähnlich wie in der Wachau sehr, sehr steile Hänge, die Donau zieht quasi ihre Schneise durch das Gebirge und hinterlässt sehr zerklüftete und steile Hänge, die teilweise sogar terrassiert werden müssen, weil sie so steil sind. Also vergleichbar mit Deutschland wäre das so ein bisschen die Terrassenmosel. Aber ich möchte jetzt auch gar nicht mehr so viele Vergleiche ziehen immer wieder, denn es ist ja ein eigenes großes Weinbauland und die Parallelen, die verschwimmen da auch mittlerweile. Wir können auch nicht jedes Land mit jedem Land vergleichen, aber nur für diejenigen, die vielleicht ja öfters mal an der Mosel waren und sich da vielleicht ein bisschen besser auskennen, soll das eine kleine Hilfestellung sein, um eure Fantasie anzuregen. Ja, die Region an sich hat etwa 2400 Hektar Rebfläche und es verteilt sich auf knapp 300 Betriebe, die hier im Kremstal aktiv sind und vor allen Dingen grüne Veltliner und Riesling herstellen. Es gibt auch mittlerweile immer körperreichere Rotweine, die hier gekeltert werden, ganz klassisch Blaufränkisch, Zweigelt, die typischen Sorten, aber hier dominiert definitiv noch der Weißwein Und das ist auch gut so, denn bringen wirklich sehr gute Weine hervor. Die Rieslinge sind eher von der eleganteren, feineren Seite, während die grüne Veltliner schön würzig, mineralisch sind. Und das sind so die, ja, die Haupteigenschaften für diese beiden Rebsorten. Was zu erwähnen wäre, sind die Böden, denn die sind um Krems und Stein herum wirklich ja, anders als im Rest des Kremstales, nämlich hier dominieren Ton und Kalk, was für die Riesling und grüne Veltliner wirklich dazu dient, dass die einfach dichter sind hier in der Region, während wir an der nördlichen und ja, südlich von der, nicht nördliche Donau, Entschuldigung, sondern nördlich und südlich von der Donau weichere Lössböden vorfinden, wo wir dann sehr berühmte grüne Veltliner vor allem herbekommen. Und das liegt einfach daran, dass sie hier ein bisschen, ja, ein bisschen würziger werden durch die Lössböden und das Klima auch. Und gleichzeitig dienen die Böden auch dafür, hier wirklich körperreiche Rotweine herzustellen. Und wenn wir schon von Böden reden, können wir auch gleich von Lagen reden. Da gibt es zum einen in Krems den Wachtberg, das ist relativ bekannte, gute, sehr, sehr gute Lage. Dann haben wir den Steiner Hund und den Pfaffenberg. Der Pfaffenberg es hat sogar Granit- und Gneiseinschlüsse, sehr tiefgründig, was auch nochmal eine ganz besondere Charakteristik aus den Weinen hervorlockt. Ja, und richtig bekannte Winzer im Kremstal sind Weingut Niegel natürlich, sollte nicht unerwähnt bleiben und wurde mir jetzt auch bei Instagram öfters mal empfohlen. Folgt auch mal dem Account Jens Jensen, der hat da schon mehrmals darauf hingewiesen, dass Niegel doch ausgecheckt werden sollte. Und da hat er recht, das ist ein absolut Spitzenweingut. Dann weitere Winzer sind Mallard, die, also Mallard und Niegel sind eigentlich so die, ja, die absoluten Stars, was Weißwein angeht, sehr rassige Weißweine. Wird hier gemacht. Im Konkurrenz zur Wachau definitiv, müssen sie sich nicht verstecken. Dann haben wir noch Salomon Undhof. Sepp Moser macht biodynamischen Weinbau im Kremstal. Das ist sehr, sehr interessant. Auch Ilse Meier am Geiershof, macht ja, biodynamischen Weinbau. Das ist also auch eine sehr interessante Herangehensweise, die wir auch irgendwann im Podcast nochmal genauer untersuchen wollen. Und nicht zu vergessen ist das Weingut Stadtkrems, das auch wirklich sehr gute Weine erzeugt. Genau, ja, wenn wir dann weitergehen Richtung Norden, dann verlassen wir so ein bisschen die Donau und gehen dann Richtung Kamptal. Und hier sind die Einflüsse des, ist es die Kamp oder der Kamp? Der Fluss Kamp, so, ich glaube, darauf kann man sich einigen. Hat hier einen größeren Einfluss noch als die Donau. Und das zeigt sich dann dementsprechend auch im Klima und im Wein, was die ganze, ja, was die Temperatur angeht, wird hier ein bisschen reguliert durch Kamp und hat damit auch ein bisschen mehr Einfluss als die Donau. Deswegen ist die Donau hier ein bisschen vernachlässigbar. Und daher kommt ein ganz eigenes Mikroklima im Kamptal, was ein bisschen ja, zum Facettenreichtum beiträgt. Ja, im Kamptal haben wir auch wirklich großartige Weine vorzufinden. Da muss ich auch kein Wein verstecken. Viele sagen auch, eigentlich nach der Wachau ist das Kamptal die Nummer 2 in Österreich von, ja, was Spitzenweine angeht. Und ja, das ist natürlich immer im Auge des Betrachters, aber was definitiv zu sagen gilt, ist, dass hier die Weine wirklich ganz großartig gelingen. Ja. Mittlerweile sind auch hier sehr, 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 sehr viele trockene und finessenreiche Weine. Auch früher war das nicht der Fall, aber ich habe so mittlerweile das Gefühl, dass ich in fast jedem Podcast erwähnen muss, was früher so los war. Aber gut, wir wollen ja immer einen kleinen Überblick gewähren, wie sich die, wie die Entwicklung im Weinbau denn auch stattfindet. Und auch hier haben wir mittlerweile auch sehr, sehr viele facettenreiche Weine. Ich meine, das ist auch einfach der Trend. Speziell, wenn wir von Weißwein reden, ist es einfach trocken und mineralisch, so wie man so schön sagt. Und hier finden wir es besonders ja, bunte im Sinne von facettenreich, im Sinne von abwechslungsreiche Weine. Ja, die Hänge hier, vor allem die Südhänge, die sehr lösshaltig sind, sind ein wenig geschützter vor nördlichen Strömungen und sind daher ist das Kammtal ungefähr einen Grad wärmer noch als die Wachau und als das Kremstal, was dann sich wirklich, ja, was das besondere Mikroklima hier ausmacht. Und das führt einfach dazu, dass die Grünfeldliner und die Rieslinge einfach ein bisschen dichter nochmal werden, aber auch die Möglichkeit offen wird, noch andere Sorten auszubauen. Der Fokus verwässert sich also hier ein wenig, nicht im negativen Sinne, sondern auch die Sortenvielfalt nimmt hier im Kammtal ein wenig zu. Die Wärme aus dem Pannonischen Becken, das wir letztes Mal schon besprochen hatten, das im Osten liegt, das fließt sozusagen in das Kammtal mit ein. Und dagegen spielt dann quasi im Nordwesten der Wald an, sodass wir hier eine schöne, schöne Abwechslung zwischen heiß und kalt haben. Die Nachttemperaturen sind relativ zurückhaltend und somit kriegen wir ja eine schöne Ausbeute an Aromen hin, obwohl die Säure dennoch relativ hoch bleibt. Das Klima hier ist also wirklich nochmal relativ speziell, aber noch abwechslungsreich sind eigentlich die Böden. So haben wir nämlich, wie gesagt, eben schon Lössböden, aber wir haben auch Schotter, wir haben Sandsteine, roten Sandstein und verschiedene, ja, sogar Kristallinzüge zwischen den Bergen oder ganz verschieden gemischte Bodenschichten am berühmten Heiligen Stein. Das ist so einer der bekanntesten Weinberge, ja, im Kammtal. Zum Beispiel die Stadt, nee, nicht zum Beispiel, sondern der Weinort Zöbing, der liegt dort am Heiligen Stein. Und da kommen wirklich grandiose Weine her. Nicht zu unterschätzen ist aber auch Langenlois. Das ist die größte Weinstadt Österreichs. Hier sind viele Betriebe ansässig und hier kommen auch ganz wunderbare Weine her und ganz großartige Winzer haben hier ihre Weingüter. Die Region an sich hat 4000 Hektar ungefähr und nochmal knapp 40 Betriebe mehr als das Kremstal. Die wichtigen Orte sind Langenlois, Zöbing, Gobelsburg, Kammern, Straß und Schönberg. Also wenn ihr aus diesen Ortschaften Weine seht, dann sollte schon mal klar werden, dass es hier gute Winzer ansässig sind und dann kann man gerne auch mal zugreifen. Gerade Langenlois hat wirklich eine jahrhundertalte Tradition im Weinbau und auch hier finden wir zum Beispiel den Star-Winzer Österreichs, einen der Star-Winzer, Willi Bründelmeier. Der arbeitet übrigens auch noch zusammen mit Michael Moosbrugger im Schloss Gobelsburg. Diese Weine also auch unbedingt auschecken, da sind wirklich hervorragende Macher am Werk. Nicht zu verachten sind auch Alvin Jucic, der macht biodynamische Weine und Weingut Hirsch hat eine recht leichte, präzise Weinlinie, die auch wirklich sehr gefällig ist. Und gefällig heißt nicht trinkfreudig, sondern wirklich sehr gute Weine. Auch sehr bekannt und für die Region maßgeblich beeinflussend ist Fred Leumer, der auch eine richtig krasse Vinothek, eine richtig krasse Kellerei hat. Da solltet ihr mal Bilder dazu googeln. Das ist sehr beeindruckend und total abgefahren vom Look. Fred Leumer heißt der Gute. Und der besticht dadurch, dass er wirklich back to the roots geht und seine Weinkellerarbeit krass reduziert und sich auf alte, traditionelle Weinmacharten zurückbesinnt und ganz, ganz viel zum Beispiel mit sehr großen Eichenfässern experimentiert. Und der Gute war oder ist lange Vorbild für die Jungwinzer, die Nachzügler und beeinflusst sozusagen die junge Winzergeneration im Kammtal maßgeblich. Jo, also wenn ihr in Zukunft ganz, ganz viele Likes auf eure Instagram-Posts haben wollt, packt Bründelmeier oder Leumer ins Bild. Das zieht auf jeden Fall. Das sind absolute Top-Winzer Österreichs generell und im Kammtal sind es die Stars. So, jetzt möchte ich aber nicht länger über die Regionen reden, sondern wir müssen auch mal die Kehle benetzen mit einem neuen Wein, Grüner Veltliner, Weingut Dockner wieder mal. da ich einfach einen guten Kontakt dazu habe. Aber in der Burgenland-Episode gibt es ein bisschen Abwechslung, mal einen neuen Wein, da wird es auch mal einen Rotwein, da wird es ein Blaufränkisch, aber da müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Erstmal grüner Veltliner, ein Lagenwein oder in Österreich sagt man zur Lage auch Ried. Generell sind die Weine hier eher benannt nach dem Weinberg oder nach dem Ried, haben selten Eigenkompositionen, was die Namen angeht. Genau, wir probieren einen Lagenfeldliner aus dem Kremstal von Josef Dockner. Und dabei wünsche ich euch viel Spaß. Das könnt ihr euch wie immer auch bei Instagram TV angucken oder jetzt einfach weiterhören. Also viel Spaß mit der Verkostung. Josef Dockner, ein Lagenwein, und zwar Ried Frauengrund. Das sind alte Weingärten aus Krems und das Ganze ist 2017. Ja, grüner Veltliner, typisch für das Kremstal, für Österreich generell. Letzte Woche hatten wir einen allgemein niederösterreichischen, das war nicht besonders lagenbetonend. Und heute gehen wir Richtung Lagenwein und wir schauen uns Grünfeldliner aus dem Kremstal an. Das Ganze natürlich in der Reihe des Österreich-Podcasts. Wir hatten schon mal Josef Dockner, und zwar den Pinot Noir, und haben festgestellt, relativ großes Weingut, 1 Million Flaschen im Jahr. Also das ist schon was. Und der Pinot Noir konnte was. Gucken wir mal, ob der Veltliner auch was kann. Weißes T-Shirt zum Farbencheck. Relativ helles Zitronengelb, geht schon in Richtung Goldgelb. Ich sehe hier keine grünen Reflexe. Und er verströmt schon einen relativ intensiven Duft an der Nase. Yes, und zwar viel intensiver als letzte Woche. Der Veltliner. Hier rieche ich Aprikose raus. Das Ganze ist auch schon eine reifere Frucht. Und auch hier blumigere Noten, bisschen weiße Blüte. Kamille, aber so wie die Blume riecht. Und noch was leicht Würziges, ein wenig Gemüsegarten, aber nur ein ganz wenig, viel mehr Frucht als letzte Woche. Und das Ganze ist ein bisschen komplexer in der Nase. Man kann 10-mal reinriechen und riecht immer wieder was anderes. Hier hatte ich so ein bisschen was von Hopfen. Also eine leichte Biernote. Schauen wir mal, was er am Gaumen kann. Wow, okay, schön. Auch hier natürlich prägnante Säure, ganz typisch für einen grünen Veltliner. Ich habe aber das Gefühl, da ist ein bisschen mehr Cremigkeit am Start als letzte Woche noch. Das Ganze ist mundfüllender, wir haben hier ein vollmundigeres Gefühl. Die Säure ist nicht spritzig frisch, sondern einfach gibt ein schönes Konstrukt, was dieser Hopfigkeit eine schöne Basis bildet. Ich habe hier viel mehr Kräuter und würzige Noten am Gaumen, als ich eigentlich ursprünglich dachte, vom Geruch. Ein bisschen Johannisbeerblätter noch dabei. Wow, also richtig, richtig lecker. Ich habe hier keinen Fruchtbomber, wie ich ursprünglich dachte, sondern wir haben eine schön eingebundene Aprikosenfrucht, gelbe Steinfrucht. Ein bisschen Quittengelee kommt so durch, noch nicht so geliert, aber noch ganz, ganz frisch. Auf jeden Fall rund und samtig, mundfüllend, leicht nussig. Macht es schön. Es gibt jetzt kein Chardonnay von der Cremigkeit. Wir schmecken auch keinen richtig doll fiesen Eicheneinfluss. Das ist einfach ja, so ein volleres, weicheres Mundgefühl, als das zum Beispiel so ein Riesling bringt, der so ein bisschen spritzig ist. Schön auch zum Essen, super. Wir können hier auf jeden Fall Fisch servieren, wir können hier helles Fleisch servieren. Es geht auch ein Schweinefilet, ganz sicher. Ja, also ganz eindeutig diese Weichheit, Cremigkeit, so ein bisschen was Mineralisches ist auch noch mit drin, hinten raus, aber im Nachhall. Also ihr merkt schon, relativ komplexer Wein. Jeder Schluck, jeder Atemzug durch die Nase offenbart irgendwas Neues. Der ist jetzt, 5 Minuten ist der offen, ein bisschen Luft bekommen, schön gekühlt.
bei etwa 10 Grad. Und ja, also wir haben Kräuter, wir haben ein bisschen Wiesenblumenduft, diese leichte Kamille, wir haben Hopfen, wir haben relativ stark in der Nase Aprikose, wir haben Quitte. Genau, ein bisschen mineralisch ist er, schöne Säurestruktur, aber nicht zu spritzig, sondern relativ vollmundiges, schönes, weiches Gefühl, was sich super zum Essen eignet. Ganz, ganz toller Wein, klasse. Kostet, lass mich überlegen, 9 Euro. Genau, ich habe 9 Euro dafür gezahlt und das ist für meiner Meinung nach so ein Schnäppchen. Also für 9 Euro kann der richtig gut, hat er eine schöne Komplexität, ist nicht zu anspruchsvoll, also deswegen ist er auch ein guter Essensbegleiter, kann aber viel mehr als nur erfrischen. Daher klare Empfehlung. Und ja, ich hoffe, ihr habt im Podcast ein bisschen was mitnehmen können. Die Weinprobe hat euch ein bisschen weitergeholfen, vielleicht näher euch mit österreichischen Weinen zu beschäftigen. Ich mache es auf jeden Fall. Das ist nicht das Ende der Weinreise, diese Podcast-Folge. Nein, es wird weitergehen. Vielleicht nicht nächste Woche, aber definitiv dieses Jahr. Ich will auf jeden Fall noch ein paar Rotweine trinken und auch einen roten Veltliner an den Start kriegen und vielleicht noch ein bisschen was Exotischeres aus Österreich. Das ist der Plan. Und ja, schaut mal rein, kommentiert. Ich würde mich über jede Bewertung bei iTunes und so weiter freuen. Das hilft ungemein. Das wäre echt cool, wenn ihr euch das auch nochmal auf die Ohren zieht und mir euer Feedback da lasst. Da bin ich sowieso immer super happy. Wenn ihr das tut, auch gerne zu diesen IGTVs. Macht das Sinn? Macht das Spaß? Guckt ihr euch das an? Dauert zu lange? Geht zu schnell? Jo, lasst ein bisschen Feedback da, würde mich freuen. Und ansonsten wünsche ich euch ein schönes Wochenende, Mitte der Woche, je nachdem, wann ihr euch das anguckt. Und mir bleibt nichts anderes zu sagen als Prost!